At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mein heutiger Gast sagt, dass man das Wort Klimaschutz eigentlich gar nicht mehr aussprechen kann, weil es verbrannt ist. Er sagt aber zum Glück auch, dass es noch nicht zu spät ist, das Klima zu retten, dass wir also doch noch Zeit haben und dass wir mit Fatalismus sowieso nicht weiterkommen. Darüber wollen wir sprechen. Und natürlich über die Frage, ob es denn nun 5:12 ist oder 5:12 oder 12 und was uns das eigentlich sagt und was wir alle gemeinsam dagegen tun können, dass die Uhr irgendwie tatsächlich mal angehalten wird. Ich freue mich sehr, mit einem Mann sprechen zu können, der in wenigen Tagen den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für seine Verdienste, Achtung, nicht nur um die Klimaforschung, sondern eben auch über die Kommunikation darüber bekommt. Wahrscheinlich nicht nur, weil Sie sehr oft bei Markus Lanz sind, sondern auch, weil Sie solche Abende wie hier machen. Wir zeichnen das Ganze in der Thalia-Buchhandlung in der Spitaler Straße auf und ich freue mich sehr auf Mojib Latif. Schön, dass es geklappt hat.
Guten Abend.
Ich muss Ihnen erstmal was beichten, lieber Herr Latif, ganz vorab. Ich habe ja tatsächlich eine Krimireihe gestartet und in dem zweiten Band, da spielen Sie eine nicht unwesentliche Rolle. Da geht es nämlich um Klimaaktivisten und einer dieser Klimaaktivisten, Gregor Vögele, kommt aus Baden-Württemberg und hat als kleiner Junge sich vorgenommen, eines Tages so zu werden wie Mojib Latif. Zieht dann nach Kiel, wird Klimaforscher und stürzt dann leider von den tanzenden Türmen auf der Reeperbahn. Dafür können Sie nichts, aber ich wollte schon mal irgendwie vorab Sie informieren und Ihr Nicken werte ich als Einwilligung, dass das so auftauchen darf. So, 5:12, 12, 5:12, wo sind wir denn in Sachen Klima?
Ja, das kann man jetzt schwer an einer Minute festmachen, aber ich bin schon der Meinung, es ist nach 12. Wie viel kann ich jetzt nicht beantworten, aber dass es nach 12 ist, das spüren wir, glaube ich, alle. Ja, wir merken, dass unsere Temperaturen steigen. Also ich bin ja in Hamburg geboren, wahrscheinlich hört man es auch. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir mal 40 Grad in Hamburg messen würden. Ja, hatten wir letztes Jahr 40,1 Grad, war übrigens auch der bundesweite Temperaturrekord. Ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass wir uns in Hamburg mal nach Regen sehen. Hatten wir ja schon mehrere Sommer lang. Und wenn ich mich dann in der Welt umsehe, dann häufen sich doch die wetterbedingten Katastrophen. Und das ist ein klares Zeichen dafür, dass der Klimawandel schon Fahrt aufgenommen hat. Es sterben schon ganz, ganz viele tausend Menschen. Und deswegen kann man nicht mehr sagen, es ist vor 12, sondern es ist tatsächlich nach 12. Und dieses Jahr war bis jetzt, glaube ich, tatsächlich das Tüpfelchen auf dem i. Es wird sehr wahrscheinlich das wärmste Jahr seit Beginn der Messung 1850 werden global. Und der Sommer war schon der wärmste auf der Nordhalbkugel seit Beginn der Messung. Und zwar nicht graduell, sondern mit einem Riesenabstand vor dem letzten. Insofern, bei uns in Deutschland sind dieses Jahr nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gut 3000 Menschen gestorben wegen der Hitze. Obwohl, so einen Hitzesommer hatten wir jetzt hier gar nicht. Letztes Jahr waren es mindestens doppelt so viele, also mindestens 6000 Hitzetote. Aber das ist alles noch moderat im Vergleich zu dem, was zum Beispiel in Südeuropa passiert. Deswegen nochmal, es ist nach 12.
Nach 12. Aber jetzt ist ja die Frage, ja, wir wissen, also der Klimawandel hat begonnen offensichtlich. Aber heißt das jetzt, dass da jedes Jahr 5 bis 10 Minuten dazukommen? Also viele reden von dem Point of No Return. Jetzt müssen wir definieren, was ist ein Point of No Return eigentlich? Weil an sich haben wir den doch jetzt schon überschritten. Also der Klimawandel ist in Gang und so richtig aufhalten können wir anscheinend nur noch die Geschwindigkeit.
Ja, wir können es geht ja um die globale Erwärmung. Ja, also wenn wir über Klimawandel sprechen, sprechen wir im Wesentlichen ja doch über die globale Erwärmung. Und die können wir zwar nicht zurückdrehen, wir haben ja jetzt schon eine Erwärmung, das klingt zwar immer so lächerlich wenig, von 1,2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Und die vorindustrielle Zeit wird so bei uns definiert als die Zeit 1850 bis 1900. Na, also wir sind jetzt bei 1,2 Grad. Klingt wenig, aber man muss es in Beziehung setzen zu dem Unterschied von einer Eiszeit zu einer Warmzeit. Und es sind global auch nur 4 Grad, ja. Und das dauert eben viele, viele Jahrtausende. Und wir haben dieses eine Grad eigentlich in den letzten 50 Jahren schon realisiert. Das heißt, was im Moment passiert ist, ist wirklich dramatisch. Point of no return ist ehrlich gesagt gar nicht so richtig definiert. Es gibt einen Point of return, den werden wir aber, sage ich fest von aus, niemals erleben. Den hat es auf der Venus gegeben. Ja, also zu Beginn, als sich unser Planetensystem entwickelt hat, waren die Planeten Venus, Erde und Mars ziemlich ähnlich, haben ziemlich ähnliche Bedingungen aufgewiesen. Und dann haben sich die drei komplett anders entwickelt. Und auf der Venus hat es diesen Point of No Return gegeben. Das heißt also, da gibt es einen super Treibhauseffekt, einen, im Englischen sagt man Runaway-Treibhauseffekt, einen Treibhauseffekt, den man nicht mehr stoppen konnte. Ja, das ist dann der Point of No Return. Und da herrschen eben heute Temperaturen von über 400 Grad auf der Oberfläche. Ja, das wird bei uns nicht passieren. Davon bin ich fest überzeugt. Aber dann gibt es lokale Kipppunkte. Ja, also zum Beispiel den Eispanzer Grönlands. Dieser Eispanzer, der hat ja begonnen zu schmelzen, trägt ja deswegen auch schon zum Meeresspiegel eigentlich bei. Und wenn man eine bestimmte Erwärmung überschreitet, aber ich weiß nicht, wo diese Erwärmung liegt, dann kann man es nicht mehr verhindern, dass er unwiderruflich abschmilzt. Dann findet das einfach statt. Ich will es auch erklären, warum das so ist. Das ist ein relativ simpler Mechanismus. Wissen Sie, wenn das Eis schmilzt, ja, und der Gletscher in geringere Höhen kommt, dann wird es ja wärmer. Und dann schmilzt noch mehr. Und dann wird er noch kleiner und dann wird's, kommt er in noch geringere Höhen und wird es noch wärmer und das verselbstständigt sich und irgendwann ist er weg. Ja? Das sind so die Dinge. Aber wir wissen eben nicht genau, bei welcher Erwärmung welche dieser kritischen Punkte überschritten werden.
Das heißt, dieses 1,5 Grad Ziel, ja, das ist einfach nur so mal gegriffen. Das sagt eigentlich gar nichts aus.
Nee, ja, nicht, es sagt nichts aus, kann man nicht sagen.
Aber es ist nicht wissenschaftlich so.
Ich will es gleich erklären, warum man dieses 1,5 Grad Limit und auch das 2 Grad Limit gewählt hat. Also siehst du mal, wo kommen die Zahlen her? Oder die kommen schon aus der Wissenschaft und dann wurden die aufgegriffen im Pariser Klimaabkommen. Das Pariser Klimaabkommen 2015, wo sich die Weltgemeinschaft eben versprochen hat, die Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen gegenüber der vorindustriellen Zeit und besser noch auf 1,5. Ja? Also deswegen sind diese beiden Zahlen immer in der Diskussion. Aber man kann nicht sagen, dass dann eben über 1,5 Grad dann auf einmal alle möglichen Kipppunkte überschritten sind und viele nicht mehr zu stoppende Prozesse einsetzen. Es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Also man glaubt, aber das ist wirklich Glauben. Ich will da auch gleich nochmal drauf eingehen, dass bei 1,5 Grad man auch relativ weit entfernt von diesen Kipppunkten ist. Ne?
Wobei wir 1,2 davon schon erreicht haben.
Davon haben wir schon 1,2.
Also wir haben noch einen Puffer,
genau,
von 0,3.
Genau, wir haben noch einen kleinen Puffer. Aber ich bin fest davon überzeugt, natürlich werden wir irgendwann, vielleicht dieses Jahrzehnt, noch spätestens im nächsten Jahrzehnt, werden wir die 1,5 Grad reißen. Ja, das werden wir gar nicht mehr verhindern können. Aber ich glaube nicht, dass dann auf einmal irgendwie der Himmel grollt und die Erde sich auftut und alles ist zu spät. Na, so wird es nicht sein, sondern es wird schon so graduell gehen und wir werden schon auch merken, dass es wärmer wird, dadurch, dass eben die Wetterextreme auch weiter zunehmen, dass die Meeresspiegel weiter steigen und so weiter.
Lässt sich das denn theoretisch irgendwie zurückdrehen? Nein.
Nee, zurückdrehen nicht, weil wir können die globale Erwärmung nur begrenzen. Ich will noch ein Wort zu den Kipppunkten sagen, zu dem Point of No Return. Gibt da eine riesen Unsicherheit und ich finde, wir in der Wissenschaft haben ja nur unsere Glaubwürdigkeit und ich finde, wir sollten offen sagen, was wir wissen und was wir nicht wissen. Und was die Kipppunkte angeht, das wissen wir eben nicht so genau. Aber das ist meiner Meinung nach der beste Grund zu handeln. Ja? Weil wir verhalten uns doch in gewisser Weise so wie ein Autofahrer auf der Autobahn, der im dichten Nebel mit Höchstgeschwindigkeit fährt und nicht weiß, ob da gleich ein Stauende kommt oder nicht. Und was macht man in diesem Fall? Runter vom Gas. Und das gilt auch fürs Klima. Ja, wir wissen nicht ganz genau, kommt da jetzt irgendwann dieser Punkt, wo bestimmte Systeme kippen. Ja, und dann heißt das auch für uns, runter vom Gas. Runter mit den Treibhausgasen. Das ist doch wirklich das beste Argument für Klimaschutz, dass wir eben nicht genau wissen, was passiert.
Wo Sie das gerade mit dem Gas sagen, Sie haben mir mal erzählt, dass Sie bewusst auf der Autobahn nur wie viel fahren? Fahren Sie 100 oder 120?
100. 100 und ich habe es zuerst deswegen gemacht, weil ich mich einfach besser fühle. Ich fühle mich entspannt. Ich muss auch sagen, ich bin nun niemand, der das Auto verabscheut. Ja. Ich fahre gerne Bahn, ich fahre viel Bahn, aber von Hamburg nach Kiel wollen Sie nicht immer mit der Bahn fahren. Insbesondere, wenn Sie Termine haben. Ja, Sie wollen ja nicht 3 Stunden vorher losfahren, um irgendwie einen Termin zu schaffen.
Wie ist die Bahn manchmal verspätet? Hamburg-Kiel?
Es kommt schon.
Soll vorkommen.
Soll vorkommen. Na, deswegen habe ich gesagt, okay, diese kurze Strecke, da kann man auch auf Suche fahren, locker 100, ja. Und gleichzeitig habe ich dann geguckt, okay, wer spart eigentlich in Benzin? Da habe ich gesehen, oh Mann, da spart man viel Benzin. Wenn man viel Benzin spart, spart man übrigens auch sehr viel Geld. Ne? Das heißt, also eigentlich hat es nur positive Effekte. Und insofern kann ich nur sagen, man muss ja nicht immer darauf warten, dass die Politik etwas macht. Ja, gut, die schaffen es nicht, ein Tempolimit hinzukriegen, fragen Sie mich nicht warum, es ist für mich völlig unverständlich.
Aber das muss man nochmal sagen, ich habe dann neulich mit Volker Wissing drüber gesprochen und dann versucht die sich ja immer so rauszureden, aber es ist wissenschaftlich klar erwiesen, dass man natürlich einfach schlicht weniger Treibstoff verbraucht, ne? Und Sie sagen es auch deutlich, ich fahre immer 120, ne? also zumindest wenn ich mit dem Verbrenner unterwegs bin, meistens fahre ich mit dem E-Auto, da ist es dann nicht mehr so wichtig, aber es ist enorm.
Es ist enorm. Also das muss ich auch sagen. Und man kann das ja mal ganz schnell ausrechnen. Das hängt natürlich jetzt ein bisschen von der Fahrleistung ab. Aber man spart, wenn man jetzt nicht 120 fährt, sondern 100, ja, spart man ungefähr 1 Liter auf 100 Kilometer. 1 Liter. Und wie gesagt, hängt jetzt von der Fahrleistung ab. Aber Sie können tatsächlich bei einem Benzinpreis von 1,50, ist ja tatsächlich höher als 1,50, ein paar hundert Euro sparen, ja, pro Jahr. Und ich meine, wer kriegt denn eine Gehaltserhöhung in dieser Höhe? Ne? Das heißt, man kann sich ja selbst ein großes Geschenk machen und dann ist man noch entspannt und sicherer. Und ich meine, es geht nicht nur um den Treibstoff, es geht auch um Stauvermeidung. Ein Tempolimit würde auch dazu beitragen, dass es weniger Stau gibt. Das heißt, würde die Umwelt auch nochmal schonen. Apropos E-Auto, auch die Reichweite verlängert sich natürlich dadurch.
Absolut, wir sind schon fast dabei, was man machen kann. Bevor wir darüber sprechen, was jeder Einzelne machen kann, was wir als Gesellschaft machen können, was wir als Land machen können, erstmal die Grundsatzfrage. Fridays for Future ist eine Organisation, die lange gesagt hat, das Problem ist nicht, dass jeder Einzelne irgendwas machen kann, sondern das Problem ist die Gesellschaft. Es gibt kein nachhaltiges Leben in einer nicht nachhaltigen Gesellschaft und deshalb müssen wir die Gesellschaft, das System ändern. Weil wenn wir das System nicht ändern, werden wir niemals richtig was gegen den Klimawandel tun können. Haben die recht?
Hängt davon ab, welches System die meinen. Also ich möchte die Demokratie nicht ändern und die Freiheit möchte ich gerne behalten. Ich möchte keine Ökodiktatur. Also das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja? Mhm. Natürlich, wenn es ums Wirtschaftssystem geht, ist es reformbedürftig, weil unser System ist im Moment so aufgestellt, dass Umweltzerstörung belohnt wird. Das heißt also, diejenigen, die die Umwelt schädigen, kriegen auch noch Subventionen. Und das geht natürlich nicht. Und es müsste umgekehrt sein. Die, die die Umwelt schonen, die sollten die Subvention kriegen. Ja, wir haben ja gerade diese Diskussion auch in Brüssel gehabt, nachhaltige Landwirtschaft versus industrielle Landwirtschaft. Wer kriegt die Subvention? Jetzt hat man sich auf so einen kleinen Kompromiss geeinigt, dass ein bisschen mehr jetzt in die nachhaltige Landwirtschaft geht. Aber ich glaube, das ist der Webfehler. Und wir müssen ja auch die Menschen mitbekommen. Und ich verstehe natürlich die Menschen, dass sie dann, Sie haben es ja in der Anmoderation gesagt, irgendwie vom Klimaschutz nichts wissen wollen, wenn sie immer nur draufzahlen. Ne? Und deswegen, finde ich, müssen wir dahin kommen, dass Klimaschutz Spaß bringt. Und wann bringt Klimaschutz Spaß? Wenn man letzten Endes auch einen finanziellen Vorteil davon hat. Und um es mal ganz platt zu machen, ja, warum sind Bioprodukte teurer als konventionell hergestellte Produkte? Wenn es umgekehrt wäre, wenn die Bioprodukte billiger wären als die konventionell gefertigten Produkte, dann würden doch alle Bioprodukte kaufen und dann hätten wir doch gar nicht dieses Nachhaltigkeitsproblem. Ne? Und das Gleiche gilt ja auch für Strom beispielsweise. Ich meine, kein Mensch versteht, und ich übrigens auch nicht, vielleicht verstehen Sie es ja, dann können Sie es uns erklären, wir haben immer mehr Erneuerbare im System. Und die Strompreise steigen und steigen und steigen. Das können Sie doch niemandem erklären. Ja, dann sagen die Leute doch natürlich, geh mir ab mit deiner Energiewende. Ne? Das kostet mich doch nur Geld. Ne? Also irgendwo ist da ein Webfehler. Ich bin jetzt kein Ökonom, obwohl ich 3 Semester BWL studiert habe. Ja? Aber ich verstehe dieses System nicht. Und wenn wir dieses System nicht reformieren, oder es ist möglich, dass wir es reformieren, dann glaube ich, wird es immer so weitergehen, wie es eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegangen ist.
Naja, man ist frustriert, zum Beispiel, wenn man wie wir im Norden leben und dann Richtung Nordsee, Ostsee, Richtung Kiel fährt und dann sieht man die ganzen Windräder von denen und dann denken sie mal, warum ist das Windrad eigentlich nicht an?
Ja.
Weil einfach der Strom, den wir dann erzeugen würden, der wäre über und dieser Strom, den man übererzeugt, der wiederum verteuert ja. Sogar noch den Strom, den man hier in Norden
genau.
Verwendet.
Es gibt verschiedene Dinge. Also ich habe am Dienstag auch mit Ministerpräsident Woidke dann darüber gesprochen. Brandenburg versucht ja jetzt auch sehr stark in die erneuerbaren Energien zu gehen, in Wind und so weiter. Und das gibt verschiedene Punkte, die einen wahnsinnig machen. Und auch Daniel Günther, also den Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, macht das wahnsinnig genau, was sie sagen. Ne? Da stehen die Windräder, ja, es weht Wind und die Dinger stehen. Ne? Das kann nicht angehen. Man könnte ja zumindest Wasserstoff erzeugen, grünen Wasserstoff. Ne? Aber offensichtlich fehlen die Anreize dafür, das zu tun. Also das ist das eine. Das zweite, was uns im Norden natürlich maßlos ärgert, ist, wir produzieren die erneuerbaren Energien und zahlen die höchsten Strompreise in Deutschland. Ja, die Bayern zahlen weniger. Ja, fragen Sie mich auch nicht wieder, warum das so ist, aber diejenigen, die den Strom produzieren, den sauberen Strom produzieren, die zahlen drauf. Ne? Und dann habe ich Woidke gefragt, wieso ändert ihr das denn nicht? Ne? Wieso setzt der Söder nicht auf den Pott? Ne? Und dann sagt er, nee, so einfach ist es eben doch nicht. Ne? Weil ich bin kein Politiker, aber solche Ungerechtigkeiten darf es nicht geben. Und da hat er auch gesagt, das fand ich bemerkenswert übrigens, dass die Bayern die Energiewende um ungefähr 10 Jahre verzögert haben durch ihr Hickhack da. Ne? Also die wollten zuerst gar keine Leitung, dann keine überirdischen Leitungen, dann mussten jetzt unterirdische gebaut werden und so weiter. Die haben uns wirklich so zurückgeworfen. Ne?
Das ist vielleicht ein Kernproblem. Wie hat Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister, das neulich so nett gesagt, der Staat hat sich ein bisschen verheddert in allem, was er tut. Und deshalb ist es so langsam. Darüber können wir uns jetzt aufregen, aber wir wollen ja nicht fatalistisch sein, sondern ich würde gerne mal mit Ihnen jetzt durchgehen, was wir denn tun können. Was können wir aus Sicht der Wissenschaft tun? Fangen wir mal an, was können wir als Gesellschaft tun? Da geht es um, was kann man machen als Gesamtgesellschaft, um den Klimawandel, die Geschwindigkeit des Klimawandels, das haben wir jetzt ja gelernt, zu bremsen und irgendwann zu stoppen.
Ja. Also dazu muss man natürlich wissen, dass es ein globales Problem ist. Also es ist eine völlig neue Herausforderung, vor der die Menschheit steht. Vor so einer Herausforderung, glaube ich, hat die Menschheit noch nie gestanden. Willst du auch erklären, warum das so ist? Weil, wenn sie CO2 ausstoßen, hat es eine Verweildauer von Jahrhunderten bis Jahrtausenden in der Atmosphäre. Es kann sich also um den Erdball verteilen. Deswegen ist der Ort des Ausstoßes irrelevant. Selbst wenn wir kein CO2 ausstoßen würden, würde es praktisch nichts bringen, weil wir stoßen ja nur knapp 2% aus des gesamten.
Aber darf man das noch sagen?
Sag's und ich wusste, dass jetzt dieser Einwand kommt.
Genau.
Ja?
Dann sag ich, dann ist doch egal. Dann
genau,
kommt,
dann sagt man, ist doch egal. Aber es kommt das große Aber. Weil das CO2 so langlebig ist, haben wir eine historische Verantwortung. Weil man muss, wenn man fragt, wer hat denn die Erwärmung jetzt verursacht, die wir heute messen, also diese 1,2 Grad, dann muss man nicht hernehmen, die momentanen Emissionen, also die knapp 2%, die wir haben, sondern die Emission aufsummiert seit Beginn der Industrialisierung. Mhm. Und unsere Eltern, unsere Großeltern, die haben ja schon CO2 ausgestoßen. Das ist alles noch da oben. Ne? Das heißt also, wir sind auf Platz 5 der historischen Emission. Oh, also wir sind schon einer der großen Sünder. Natürlich gibt es andere wie die USA, die auf Platz 1 sind, ne? Aber trotzdem, Platz 5 ist immerhin schon...
Für so ein kleines Land, muss man sagen, mit relativ wenig Einwohnern.
Ja, genau, ist schon beachtlich. Das ist der Punkt, womit man dann sozusagen dieses 2%-Argument entkräften kann und auch entkräften muss. Das ist das eine. Das zweite, und dann, das ist meiner Meinung nach fundamental wichtig, heißt ja immer, was kann so ein kleines Land wie Deutschland machen? Ja, jetzt mal unabhängig von den Emissionen. Wir haben der Welt tatsächlich, und das wird eigentlich nie gesagt, einen Riesendienst erwiesen. 2000 mit dem Erneuerbaren Energiengesetz. Deutschland hat praktisch im Alleingang die erneuerbaren Energien bezahlbar gemacht. Nur deswegen, weil Deutschland das gemacht hat, boomen sie jetzt überall in der Welt. Ja? Und eine globale Energiewende, wenn sie denn mal irgendwann stattgefunden haben sollte, wäre wahrscheinlich nicht passiert, hätte Deutschland nicht damit angefangen. Das heißt, also, selbst ein kleines Land wie Deutschland kann schon einen weltweiten Impact haben. Ja? Und das ist eben, was wir als Deutschland tatsächlich schaffen können. Wir retten die Welt nicht. Selbstverständlich nicht. Jedenfalls nicht dadurch, dass wir unsere Emissionen einstellen. Aber wir können die Welt retten durch Entwicklung von Technologie. Und ich glaube, inzwischen haben sehr, sehr viel mehr Länder durch den fürchterlichen Krieg in der Ukraine gelernt, dass die herkömmliche Art der Energieversorgung nicht mehr sicher ist. Und immer mehr Länder werden jetzt in die Richtung der erneuerbaren Energien gehen. Und wir haben letztendlich die Grundlage dafür geschaffen. Und jetzt müssen wir eben versuchen, dass da noch eine gewisse Dynamik reinkommt, dass es einfach schneller geht, als wie es in den letzten Jahrzehnten der Fall gewesen ist.
Und da muss man sagen, wenn man guckt, dass, glaube ich, 50% unseres Stroms schon aus erneuerbaren Energien kommt, ist das relativ weit. Und als Gesellschaft kann dann Deutschland sowas wie so ein Vorbild werden. Ne? Man sieht, okay, wenn es in Deutschland klappt, dann klappt es vielleicht auch in den USA, also wie dann beim Autobau. War genau. So ähnlich, ne? Da haben auch alle immer noch Deutschland geguckt oder beim Maschinenbau.
Ja, so ist es. Also Deutschland sollte vorne auf der Lokomotive sitzen. Übrigens jetzt mal unabhängig vom Klima, das ist im ureigensten Interesse Deutschlands, weil die nächste industrielle Revolution hat doch schon längst begonnen und die hat auch mit den erneuerbaren Energien, mit Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und so weiter zu tun. Und eben hängen wir immer so ein bisschen dahinterher. Ne? Und wir dürfen jetzt nicht gerade den Automobilmarkt auch noch verlieren. Also gerade deutsche Automobilhersteller sind jetzt enorm unter Druck.
Und man muss wissen, das ist ja auch, man denkt es immer nicht, aber wir sind ein ziemlicher Industriestandort.
Ja.
Und wir dürfen halt nicht Gefahr laufen, diese Industrien zu verlieren, sondern müssen im Gegenteil dafür sorgen, dass Industrieunternehmen nach Deutschland kommen und sagen, boah, hier ist Strom irgendwann mal wieder günstig.
So ist es.
Und das passiert, immer verfügbar.
Genau, und das passiert ja gerade im Einzelnen. Also in Brandenburg, Sachsen, ja, Brandenburg, Tesla, nun kann man über Tesla, das ist auch wieder eine eigene Geschichte, ne? Aber trotzdem, immerhin, Tesla ist in Brandenburg und der Energiefaktor ist natürlich ein wichtiger Grund gewesen. Chipfabriken in Sachsen, ja.
Batteriefabrik in Heide.
Ja, genau, Batterie. Also das wird wirklich ein Standortvorteil sein für den Norden, für den Osten Deutschlands und das darf man nicht unterschätzen. Und unsere Zukunft, deswegen spreche ich eben auch gerne nicht vom Klimaschutz, sondern eher von Zukunftsfähigkeit, weil es geht weit über das Thema Klima hinaus. Es betrifft auch unsere Wirtschaft, es betrifft unseren Wohlstand. Und das wird eigentlich bei dieser Diskussion um den Klimaschutz immer vergessen, ja, dass es wirklich letzten Endes um die Zukunft geht.
Olaf Scholz sagt, wenn wir das schaffen, bis 2035 ein klimaneutrales Land oder klimaneutralen Nee, wir kriegen immer, wir wirtschaften bis 2045, glaube ich.
2045.
Immer neutral. Dann kann das auch einen unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung bedeuten. Er sagt auch, davon hat er dann nichts mehr. Wahrscheinlich ist er dann, spätestens dann ist er, glaube ich, nicht mehr Kanzler 2045. Da lege ich mich jetzt fest. Da würde ich mich festlegen an der Stelle. Es ist mutig. Aber die Chance besteht. Andere sagen, ihr Deutschen geht eine ganz schöne Wette ein. Weil ihr seid die Einzigen, die diesen Weg gehen ohne Atomkraft. Da würde mich als Ihre Einstellung zu fragen, als Forscher, wie schlau war es, dass Deutschland unter Angela Merkel entschieden hat, wir steigen aus der Atomkraft aus und wir nehmen als Übergangstechnologie ausgerechnet Gas?
Ja.
Weil aus Klimasicht war das ja damals schon Schwachsinn, oder?
Nee.
Okay.
Also Atomkraft hat bei uns in Deutschland eigentlich nie eine große Rolle gespielt. Ne? Selbst als viele Atomkraftwerke liefen und man muss, zur Wahrheit gehört eben auch, dass wir immer Energieexportland gewesen sind. Selbst jetzt, wo wir die letzten Atomkraftwerke abgestellt haben, exportieren wir immer noch Strom. Da werden immer alle möglichen Geschichten erzählt, ne, dass wir teuer jetzt Atomstrom aus Frankreich einkaufen und so weiter. Natürlich temporär machen wir das auch, weil das ist ein Markt. Ja, und bei einem Markt, da guckt man, okay, wo ist gerade Energie billig, okay, die hole ich und so weiter. Das geht raus und rein, aber netto, wenn man es über das Jahr betrachtet und auch wenn man das erste Halbjahr 2023 betrachtet, haben wir netto Strom exportiert. Das heißt, wir haben hier überhaupt keine Stromlücke. Das ist das eine. Und das andere, ich bin tatsächlich auch der Meinung von Olaf Scholz, nicht weil er Olaf Scholz ist, sondern weil es ja auch schon immer gesagt hat, und auch vor mir hat es Klaus Töpfer gesagt und so weiter, das ist die große Zukunftstechnologie. Und nochmal, wer da nicht vorne auf der Lokomotive sitzt, der hat selber Schuld. Der verliert seinen Wohlstand. Und ich weiß, dass es möglich ist. Wir haben kein Energieproblem auf der Erde. Wir haben die Technologie, sie zu nutzen, und wir haben natürlich auch das Geld. Ne? Nur, wie hat Heiner Geisler damals gesagt, es gibt genug Geld, es ist nur falsch verteilt. Ne? Und das ist auch so. Und im Moment gehen immer noch sehr große Investitionen, gerade der großen Fondsgesellschaften und so weiter, in die konventionellen Energien und eben nicht in erneuerbaren Energien. Und da müsste, das ist natürlich wieder ein internationales Problem, da müsste eigentlich die internationale Gemeinschaft endlich mal ernst machen und versuchen, dass diese großen Finanzströme endlich dahin gehen, wo sie wirklich gebraucht werden und nicht dahin, wo einige wenige, das muss man einfach mal sagen, wo einige wenige davon profitieren. Und das sage nicht ich, das sagt der Papst, ja, in seiner Umweltenzyklika. Der sagt nämlich, dass einige wenige, die die Technologie in Händen halten, zulasten der Umwelt und des Großteils der Weltbevölkerung Gewinne machen.
Aber dann finden Sie den deutschen Alleingang, ich nenne es mal so, also den Weg ohne Atomkraft, andere Länder bauen Atomkraftwerke, an sich richtig? Risikoreich, aber richtig oder gar nicht?
Ich finde es richtig. Ich will ein bisschen ausholen nochmal. Und zwar, wir hätten vor genau 50 Jahren schon merken müssen, dass unsere Energieversorgung auf Türen und Füßen steht. Vor 50 Jahren haben wir die erste Ölkrise. Ne? Also wer alt genug ist, der erinnert sich noch daran.
1973,
genau. Ich weiß noch, es gab Sonntagsfahrverbote. Es gab übrigens ein Tempolimit. Ja? Also eben ist Deutschland nicht untergegangen. Und einige Länder haben das ernst genommen, wie Dänemark zum Beispiel. Die haben halt allmählich, ganz langsam angefangen, ihre Energieversorgung umzustellen. Ja, deswegen sind die heute viel weiter als wir. Na, zum Beispiel mit der Wärmepumpe und so weiter. Nun könnten, und jetzt kam der Krieg. Ja, und da haben wir ja gesehen, wie abhängig wir eigentlich sind. Ja, und es gibt noch andere Abhängigkeiten. Aber kommen wir zum Atom zurück. Da gibt es eben auch eine Abhängigkeit. Wo kommt denn das Uran her? Wir hatten gerade den Putsch im Niger. Niger ist einer der führenden Uranexporteure. Kann Frankreich sich darauf verlassen, dass das Uran jetzt auch noch kommt? Wer produziert oder wer exportiert noch Uran? Russland. Ja, also ich glaube, auch hier gibt es eine Abhängigkeit, die wir besser abbauen sollten. Wir haben sie abgebaut und ich würde jedem Land der Welt empfehlen, auch diese Abhängigkeit abzubauen. Und unabhängig davon gibt es ja die altbekannten Argumente, die ich jetzt nicht wiederholen will, aber Atomkraft kann nicht nachhaltig sein, solange man nicht weiß, was man mit Atommüll macht. Ich meine, das ist eine Hinterlassenschaft für die nächsten Generationen, für die nächsten X-Generationen. Ich meine, es soll jetzt eine Endlage gefunden werden, dass den Müll für 1 Million Jahre sicher lagern soll. Ich meine, da lachen doch die Hühner. Wer glaubt denn, dass man für 1 Million Jahre irgendwas sicher lagert? Wenn ich mit Politikern spreche, also jetzt nicht ein Publikum, aber so privat, da glauben die selbst nicht. Ja, 1 Million Jahre, ich meine, das ist doch der Hohn irgendwo. Ne? Also ich finde, Atomkraft ist kein Weg. Und bloß weil alle das machen, finde ich, ist kein Argument für mich, das dann auch zu machen.
Wenn wir über die Gründe sprechen, weswegen man als Land sowas machen soll, dann waren natürlich viele, naja, wir haben vielleicht eine historische Verantwortung und wir haben vielleicht eine Vorbildrolle, aber am Ende trifft es uns ja gar nicht so stark wie die anderen. Im Gegenteil, ist doch ganz nett, wenn der Sommer in Hamburg ein bisschen wärmer wird, ne? Wenn man auch im September, ich habe es gelesen, 10 Tage in Hamburg im September über 30 Grad, hat es auch noch nicht gegeben. Ne? Vielleicht kann man sogar hier Weine anbauen, die Dänen bauen auf einmal Wein an. Also es trifft uns nicht so hart. Wir sind nicht diejenigen, die am stärksten darunter leiden. Könnte ein Argument sein. Aber die Wahrheit ist dann doch, zum Beispiel in dieser alten Bevölkerung kann diese Hitze ganz schön gefährlich werden.
Genau, also es ist ein Gesundheitsrisiko für schwache Menschen, für alte Menschen, für Kleinkinder und so weiter. Das ist das eine. Und das andere, wir zahlen ja heute schon Milliarden und Abermilliarden für die Beseitigung von Klimaschäden und für die Anpassung. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also wir haben Flutkatastrophen, die Leute müssen ja irgendwie entschädigt werden und so weiter. Allein der Ahrtalflut, wobei ich ja nicht sagen will, dass die Ahrtalflut eine direkte Folge des Klimawandels ist, aber natürlich werden sich solche Ereignisse häufen. Ne? Mit der Ahrtalflut hat man mindestens 30 Milliarden Euro bereitgestellt. 30 Milliarden Euro. Dann überlegen Sie mal die Hilfen für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft, die jetzt kommen. Ja? Wir haben ja das Waldsterben 2.0 durch den Klimawandel. Ich erinnere mich noch an das Waldsterben 1.0 durch den sauren Regen. Ja? Und wir bauen die Deiche hoch. Ich meine, wo kommt das Geld her? Das fällt doch nicht vom Himmel. Das sind doch unsere Steuergelder. Das heißt, das kostet uns schon unheimlich viel. Und es wird uns Jahr für Jahr immer mehr kosten. Und ich habe in meinem letzten Buch hier geschrieben, es gibt drei Grenzen. Ja? Das eine sind die Grenzen der Vorhersagbarkeit. Darüber haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen, als wir über die Kipppunkte und so weiter gesprochen haben. Dann gibt es auch Grenzen der Anpassung. Das höre ich immer, ja, da muss man sich halt anpassen. Wie soll man sich dann anpassen, wenn da auf einmal solche Regenfälle runterkommen innerhalb weniger Stunden, die sonst in einem halben Jahr oder in einem ganzen Jahr sogar runterkommen. Ne? Wir haben ja jetzt gesehen in Griechenland, in der Türkei, in Libyen, das waren ja Regenfälle, die waren nochmal deutlich stärker als die Regenfälle bei uns im Ahrtal 2021. Ja, da kann man sich nicht mehr anpassen. Also es gibt Grenzen der Anpassungsfähigkeit und in dem Zusammenhang, es gibt auch Grenzen der Finanzierbarkeit. Weil stellen Sie sich mal diesen sozialen Sprengstoff vor, wenn Leute alles verlieren und dann sagt jetzt der Bundeskanzler, das tut uns leid, aufrichtig leid und ich fühle mit Ihnen, aber Geld gibt es nicht mehr. Ich meine, so würde es kommen, wenn wir es einfach laufen lassen.
Man sieht den sozialen Sprengstoff ja jetzt schon, wenn es heißt, so, also wir müssen alle umrüsten und dann Robert Habeck sagt, naja, das kann doch bei so einem älteren Haus mal 200.000 Euro kosten.
Ja.
Und die Leute dann nachrechnen und sagen, tatsächlich, das stimmt. Da sind wir an dem Punkt, was jeder Einzelne machen kann. Wie gesagt, Fridays for Future hat lange gesagt, jeder Einzelne kann nichts machen. In der Zwischenzeit, selbst jemand wie Luisa Neubauer denkt da anders und sagt, es ist ja besser, wenn man was macht, als wenn man nichts macht. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen einfach mal so aufdröseln, weil mich das interessiert. Was kann man denn machen, um, wenn es auch nur ein kleiner Teil ist, aber als Vorbild voranzugehen, um etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, als Einzelner? Dass wir eben nicht da stehen und sagen, ich kann ja als Einzelner sowieso nichts bewirken, weil wir haben ja gemerkt, doch, das geht schon.
Es geht und wir dürfen nicht vergessen, ich komme gleich darauf, was jeder Einzelne machen kann und jede Einzelne natürlich auch, ne? Aber ich will es nochmal auf die internationale Bühne heben. Wir müssen auch glaubwürdig sein auf der internationalen Bühne. Ich meine, wir können nicht immer auf den Klimakonferenzen den großen Zampano geben, ne, und dann tun wir selbst nichts. Ne? Und ich will es mal an zwei Zahlen klar machen. Jeder von uns im statistischen Mittel entlässt 8 Tonnen CO2 pro Jahr. 8. In Indien sind 2. Meine, wer gibt uns das Recht, 4-mal so viel auszustoßen wie ein Inder oder eine Inderin? Ne? Nur gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder gestehen wir den Indern zu und die Inder oder Indien hat ja inzwischen die größte Bevölkerung, hat China inzwischen überholt. Ne? Wir stehen ihnen zu, auch 8 Tonnen auszustoßen. Dann können wir alles vergessen, dann reißen wir die Paris-Ziele krachen. Ja? Das kann ja nicht der Weg sein. Das heißt also, um das nochmal zu motivieren, warum wir was machen sollten, wir müssen natürlich mit unserem Ausstoß runter. Na, und das geht eben auch. Und da sind wir dann bei den Maßnahmen. Ne? Eine Maßnahme haben wir ja schon gestriffen. Tempolimit. Ne? Und da muss man eben nicht warten auf gesetzliche Regelungen, sondern man kann es ja selbst praktizieren. Und man hat so große Vorteile. Ne? Wir haben es vorhin besprochen. Gut, das ist das eine. Zweiter Punkt.
Deutschland-Ticket ist natürlich auch.
Deutschland-Ticket ist so super. Ich hätte mir gewünscht, dass es nicht 49, sondern 9 Euro gewesen wäre. Ja, dann wäre es, glaube ich, noch mehr angenommen worden, weil ich glaube, viele, die über diese Dinge entscheiden, und wir reden ja auch über Entscheider bei Haider, die können sich nicht mehr so reinversetzen in die Lage eines Geringverdieners oder einer Geringverdienerin. Ja, ich meine, 49 Euro verdammt viel Geld. Na, das darf man auch nicht vergessen. Das kann sich auch nicht jeder und jede leisten. Deswegen hätte ich mir also einen geringeren Preis wirklich gewünscht. Aber man muss es den Leuten auch dann schmackhaft machen. Also wenn man das macht, dann muss man eben auch mehr Busse einsetzen, mehr S-Bahn und so weiter. Ich habe es wirklich gemerkt. Ich wohne ja in Emmendorf und bin jetzt auch mit dem Bus gekommen, ne? Das hat man gemerkt, sprunghaft, als das 49-Euro-Ticket eingeführt wurde, wie auf einmal die Fahrgastzahlen wieder hochgegangen sind. Vorher waren die Busse eben immer so halb leer und jetzt ist es immer krachend voll und man kommt kaum rein und so weiter. Das heißt, es muss Hand in Hand gehen. Also wir müssen was tun, jede einzelne von uns. Aber natürlich muss es auch flankiert werden von der Politik. Sonst lohnt das nicht. Man verleidet den Menschen dann letzten Endes das, was sie tun.
Und es muss halt funktionieren. Ne?
Genau, es muss funktionieren.
Wo wir vorhin schon gesprochen haben, dieser Staat muss funktionieren. Also, Tempolimit, viel Bahn fahren.
Genau.
Ganz einfach. Was machen wir noch? Ernährung?
Moment, ich habe also noch einen Punkt, der ist auch relativ einfach. Eigentlich nur ein Mausklick. Man kann den Energieanbieter wechseln. Man kann ja seine eigene kleine Energiewende machen. Und meistens ist es gar nicht teurer, wenn man zu einem Ökostromanbieter geht, weg von dem konventionellen Anbieter.
Müsste es nicht so sein, dass zum Beispiel so Stadtwerke gibt, dass die eigentlich verpflichtet werden dazu, ich glaube in Schleswig-Holstein ist es in vielen Kommunen so, dass die gar nichts anderes mehr anbieten als Ökostrom, weil da hat man die Steuerung sofort. Kann man kaum was anderes nehmen und dann ist halt 100% Ökostrom und fertig.
Genau, aber es ist eben nicht überall so und da, wo sie noch die Wahl haben und hier in Hamburg haben sie die Wahl, ja, machen Sie das. Und wie gesagt, es ist denkbar einfach. Der neue Stromanbieter, der macht alles für Sie. Da haben Sie jetzt kein großes Problem und Sie haben auch kein Blackout zu Hause und so weiter. Das klappt schon.
Wie groß ist dieser ganze Bereich Verkehr? Ist das der für die einzelne Person? Ist das der größte Hebel?
Nee. Verkehr insgesamt, aber da gehört alles zu, da gehört auch die Bahn zu. Hat ungefähr 20% Anteil in Deutschland. Für Hamburg weiß ich es jetzt nicht. 20%. Ich will noch eine Sache sagen, weil wir haben vorhin über Strom gesprochen, 50% Erneuerbare. Wir reden aber nicht über eine Stromwende, wir reden über eine Energiewende. Das heißt also Energie, Strom, Wärme und Verkehr. Beim Strom sind wir ganz gut, 50% ungefähr, ne? Aber in den anderen beiden Sektoren, Wärme, also Gebäude vor allen Dingen, und Verkehr sind wir ganz schlecht. Ne? Deswegen haben wir insgesamt, wenn wir die Bereiche zusammennehmen, wenn wir also über Energie sprechen und nicht nur über Strom, sind wir erst bei 20%. Also wir haben noch eine lange, lange Strecke vor uns, bis wir tatsächlich die Klimaneutralität erreicht haben.
Gebäude. Kommen wir erstmal dann. Gebäude, wichtiger Bereich. Die Immobilienwirtschaft ist, ich habe die genaue Zahl nicht, aber für einen großen Anteil der CO2-Emissionen verantwortlich. Und zwar, da kommt es mit etwas, was ja gefordert wird, was auch von der Bundesregierung gefordert wird, nämlich dem Neubau von Wohnungen. 400.000 Wohnungen neu zu bauen. Da wird auch ganz viel abgerissen und ganz viel neu gebaut. Beim Abriss entsteht CO2, beim Neubau entsteht CO2. Müssen wir da nicht auch umdenken und sagen, wo immer wir können, müssen wir halt versuchen, alte Substanz zu erhalten, weil selbst wenn du dann ein hocheffizientes Haus gebaut hast, das CO2, was du für den Bau verbraucht hast, hätte erstmal die nächsten 40 Jahre gereicht.
Ja, also bin ich ganz bei Ihnen. Ich finde, man sollte so viel wie möglich den Bestand halten und nicht abreißen, neu bauen. Das mag vielleicht für die Investoren irgendwie billiger sein, aber diese Häuser sind, also die entkernt werden mal beispielsweise, es sind ja zum Teil auch alte Fabrikgelände oder Fabrikgebäude, die haben wirklich auch Charakter. Ne? Ich selber wohne in so einem Haus, ja, das ist so ein altes Gebäude, steht auch unter Denkmalschutz und da hat man eine Wohnung draus gemacht und hat man oben noch was draufgesetzt und ich wohne da oben. Ne? Aber es ist natürlich super gut, ne? und man hat die Substanz erhalten und Beton ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt bei den CO2-Emissionen, also Beton nicht selbst, aber die Zementherstellung. Ne? Und dann müssen wir auch über andere Formen des Bauens nachdenken. Meine Frau kommt ja aus Norwegen, das heißt, ich bin auch hin und wieder in Norwegen und ich habe mir das höchste Holzhochhaus oder das höchste Holzhaus angeguckt, ich weiß nicht genau, wie hoch es ist, so vielleicht 10, 12 Stockwerke oder so. Wunderbar, ja, also das geht. Und in Skandinavien gibt es ohnehin sehr viele Holzhäuser. Ne? Und die funktionieren auch alle mit der Wärmepumpe und so weiter. Also ich finde, man muss nicht immer auf Beton setzen. Es gibt auch andere Formen des Bauens. Und gerade Holz hat ja den Vorteil, dass es für sehr lange Zeit eben das CO2 auch speichert. Und wenn Holz dann nachwächst, also wenn Bäume wachsen, nehmen sie auch CO2 raus. Ne? Also insofern kann man da eben auch jede Menge machen. Das macht vielleicht im Detail dann vielleicht wieder teurer sein, das weiß ich nicht. Aber das sind so die Dinge, die muss die Politik unterstützen, ne? Und nicht die Dinge, die eigentlich die Umwelt kaputt machen.
Heizen. Müssen wir jetzt alle ganz schnell, ganz hektisch, man kriegt ja, ich versuche jetzt seit anderthalb Jahren einen Energieberater zu uns nach Hause zu bekommen. Rufen nicht mehr zurück. So, und wie sagte der eine Handwerker, den ich mal so auf der Straße traf, sagte er ja, hätten Sie doch vor 2 Jahren gefragt an der Wärmepumpe, der hätte die 15.000 Euro gekostet und ich hätte sie innerhalb von 2 Wochen eingebaut. Jetzt ist es total schwierig. Aber ist die Wärmepumpe denn überhaupt aus Sicht der Wissenschaft, ist das jetzt eines der großen Allheilmittel bei der Klima- und Energiewende?
Ja, ist es tatsächlich.
Okay.
Weil die Wärmepumpen sehr effizient sind. Die verbrauchen also relativ wenig Strom. Ne? Und ich habe das Skandinavien angesprochen, wir müssen ja nur in andere Länder blicken.
Die sind schon total weit, die Dänemark und Schweden. Ne?
Ich habe es ja gesagt. Ich meine, die haben damals bei der Ölkrise 1973, hat sie bei den Klick gemacht. Und deswegen sind die dann systematisch in diese Richtung gegangen. Deswegen haben die all diese Probleme gar nicht mehr. Natürlich haben die auch einen Vorteil, das muss man sagen. Die sind kein Industrieland. Ne? Also das ist natürlich unser, ich will jetzt nicht Nachteil sagen, ist ja toll, dass wir ein Industrieland sind, ne? Aber das macht die Sache bei uns eben schwerer. Deswegen reicht das bei uns nicht. Wir müssen eben auch versuchen, die Industrie klimaneutral zu bekommen. Und da gibt es eben nur eine Möglichkeit und die geht dann über Wasserstoff. Aber diesen Wasserstoff werden wir nicht ausschließlich in Deutschland produzieren können, sondern den werden wir weiterhin importieren müssen. Das heißt, wir werden ein Energieimportland bleiben. Und dann muss man eben versuchen, nicht die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, dass man jetzt nicht ein Land aussucht oder 2 Länder, sondern, und das versucht der Kanzler ja jetzt, er fährt in der ganzen Welt rum und versucht da jetzt irgendwelche Kooperationen für grünen Wasserstoff hinzubekommen. Ne? Und das ist meiner Meinung nach auch richtig. Stahlindustrie können sie klimaneutral kriegen mit Wasserstoff und andere Industrien auch. Und insofern bin ich eigentlich immer noch positiv gestimmt, dass das funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, wir werden in den nächsten Jahren auch weltweit eine ungeheure Dynamik in diesem Bereich erfahren.
Und das heißt, es wird dann auch alles viel, viel billiger
werden. Es wird viel billiger werden.
Also macht es schon Sinn, jetzt nochmal einen Augenblick abzuwarten?
Ja, aus
ökonomischer Sicht?
Ich meine, bleiben wir mal bei dem Heizungsgesetz, bei dem leidigen Heizungsgesetz. Ich meine, Habeck hat doch nicht gefordert, obwohl es immer so kommuniziert wurde, dass man jetzt ab 1.1.2024 seine Heizung rausreißen soll, ne? Ich meine, das war Bild-Zeitungsstil, ne? Wo und dann haben mich Leute angerufen, ja, in Tränen aufgelöst. Obwohl ich frage mich, was habe ich denn mit dem Heizungsgesetz zu tun, ne? Wie soll ich das denn machen? Ich habe nicht das Geld. Wo soll ich denn 50.000 Euro jetzt hernehmen bis zum Jahresende oder bis zum Jahresanfang, ja? Und das war so eine Verunsicherung. Und ich finde das unverantwortlich, jetzt von bestimmten Medien, auch von bestimmten Kreisen der Politik, so eine Verunsicherung zu produzieren. Damit wirft man, glaube ich, tatsächlich die Klimaschutzbemühungen um Jahre zurück, weil man hat die Leute...
Das ist ja tatsächlich passiert, ja, dass die Leute dann wie verrückt im vergangenen Jahr sich nochmal schnell Gasheizung und Ölheizung haben einbauen lassen. Also
genau das ist passiert und ich finde das verantwortungslos. Und ich weiß noch nicht, wer es durchgestochen hat. Die MTB behauptet in der Steigerung fest, sie war es nicht. Wenn ich Habeck sehe, er sagt zwar nichts, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, zu den Zeilen oder so in den Augen steht doch, das war die FDP. Ne? Ich meine, das ist, finde ich, das stört mich ohnehin an der Politik. Ich meine, es geht doch um Daseinsvorsorge. Das ist ja nicht nur beim Klima so, es ist ja in vielen Bereichen so. Und irgendwie behaken die sich immer nur. Und was soll denn das? Ich meine, es geht doch hier um die großen Linien der Politik. Es geht um unser Land. Es geht um unseren Wohlstand. Das kann auch nicht im Parteienhickhack irgendwie zerredet werden.
Ja, da muss man natürlich wissen, dass natürlich es bestimmt eine Partei gibt, die natürlich großes Interesse daran hat, Angst zu machen. Und den Leuten Angst zu machen, diese Panik zu schüren, die dann zu den Ergebnissen führt. Und immer mit Angst, sie haben selber gesagt, kommen wir nicht weiter. Aber tatsächlich... perspektivisch Wärmepumpe ist eine gute Sache, aber lerne ich jetzt mal daraus, aber ein bisschen abwarten, weil es werden größere Wärmepumpe kommen mit mehr Speicher und dann werden sie auch billiger. Ist denn das Dämmen überhaupt da noch so wichtig? Mir hat neulich ein Kollege gesagt, wenn es erneuerbare Energien gibt, also die sind ja dann unendlich zur Verfügung, dann ist doch egal, wie viel Energie du verbrauchst, dann musst du dein Haus nicht wie blöd dämmen.
Das stimmt schon, aber in die Situation werden wir nicht kommen, dass wir sozusagen diese unendliche erneuerbare Energie haben. Wir sehen ja, wie schleppend das vorangeht, ne? Und wir wollen ja jetzt nicht irgendwie in 50 Jahren die Wärmepumpe einbauen, jetzt auch nicht 2024, ne? Aber im Gesetz stand ja es genau so, dass man es nicht sofort machen muss, sondern es gab Übergangsfristen und so weiter. Aber es ist ja völlig fehlkommuniziert worden, unter anderem durch die Bild-Zeitung, ja? Und dann auch durch die Opposition teilweise, also durch die demokratische Opposition, natürlich die nicht demokratische Opposition so und so, aber auch die FDP, ne? Also man hat den Leuten schon Glauben machen wollen, ja, dass sie jetzt erstmal zigtausend Euro berappen müssen, ne? Und dann gab es ja auch dieses Bild, ich weiß nicht, wo das war, im Spiegel oder Bildzeitung, weiß ich nicht, wo Habeck als Monteur, der die Heizung rausreißt, ne? Also es ist wirklich also ein Trauerspiel, finde ich, gewesen für die deutsche Politik.
Was man ja ganz einfach machen kann, das haben wir im vergangenen Jahr ja gelernt alle. Ich habe es selbst bei meinen Schwiegereltern, die da immer so bei lockeren 24 Grad saßen im Winter, die haben da mal auf 20 Grad runter, das ist für die ja schon richtig viel gewesen. Und auch das merkt man sowohl bei der Heizkostenabrechnung und man merkt es auch sonst. Das sind ja so ganz einfache Dinge. Also ich will jetzt nicht mit dem Robert Habeck-Tipp kommen, weniger duschen. Aber die Wahrheit ist, duschen sie auch. Ich dusche viel weniger als früher. Mir ist es aufgefallen, man muss gar nicht jeden Tag duschen.
Tu ich nicht.
Sie duschen jeden Tag?
Ich dusche jeden Tag, ja. Also ich, wenn ich aufstehe, muss ich erstmal unter die Dusche, sonst bin ich nicht wach. Und
aber kalt wenigstens?
Nee, auch nicht. Also ich bin im wahrsten Sinne des Wortes Warmduscher.
Ja.
Ich kann mich auch nicht an die Ostseetemperaturen gewöhnen. Ne? Also meine Frau kommt aus Norwegen, die geht da schon bei 16 Grad rein, ich nicht. Also 26 wäre vielleicht für mich okay, aber...
Wir haben vorhin über das Tempolimit gesprochen. Was ich mich frage, ich habe neulich eine Zahl gehört, dass 85% aller Flüge vom Hamburger Flughafen sind Inlandsflüge. Wie kommen wir denn da runter?
Ganz einfach runter, das ist überhaupt kein Problem.
Und es wäre auch wichtig, ne?
Ja, es wäre auch wichtig, man braucht nur schnelle Bahnstrecken, ne? Zuverlässige Bahn und auch schnell, gibt es auch in anderen Ländern.
Ja, wir wollen aber jetzt natürlich nicht unrealistisch werden.
Ne? Nein, wir wollen nicht unrealistisch werden, aber ich meine, früher gab es, ich glaube, den gibt es nicht mehr, früher gab es einen Sprinter von Hamburg nach Frankfurt, ne?
Ich weiß nicht mehr. Auch heute ist es nicht so weit. Ich weiß, ich bin neulich mit der Bahn nach München gefahren.
Ja.
Das sind ja so knapp 5, 5,5, 6
ja,
Stunden.
Wie gesagt, es ist nicht so schlimm. Es könnte schneller sein.
Ja.
Ja? Aber wenn wir Hamburg-Berlin nehmen zum Beispiel, so wunderbar, ne? Dann kann man auch ein bisschen was vorbereiten.
Fliegen Sie noch innerdeutsch?
In den seltensten Fällen mache ich schon, wenn es praktisch keine andere Möglichkeit gibt. Immer wenn ich viel Zeit hätte, würde ich es nicht tun, ne? Aber ich habe ja jeden Tag irgendwelche Veranstaltungen. Das ist leider so. Ich schaffe das dann einfach nicht. Ne? Dann muss ich eben ab und zu auch das Flugzeug nehmen, um dann tatsächlich diese Termine auch alles zu schaffen.
Hatte sie gewundert, dass man hatte ja in der Corona-Krise den Eindruck, aha, guck mal, die Leute verstehen, dass es auch ohne dieses Fliegen geht. Jetzt meldet der Hamburger Flughafen, wir sind praktisch wieder auf dem Niveau von 2019. Das war ein Rekordjahr.
Ne? Ja, damit habe ich aber auch gerechnet. Also ich habe ja damals die Stimmen gehört während Corona von sogenannten Zukunftsforschern, die gesagt haben, ja, die Welt wird ganz anders sein, Leute haben verstanden und so weiter. Ich habe da nie dran geglaubt. Ja, ich meine, wir sind gesunde Gewohnheitstiere. In dem Moment, wo sozusagen Corona weg war oder halbwegs weg, da ging das alles wieder los wie vorne, wie vor Corona. Wir haben es auch am CO2-Ausstoß gesehen. Ne? Bei Corona ging er runter, ne? Und dann ging er gleich wieder hoch. Ne? Das war nur so ein kleiner Tipp und das ist es gewesen. Das heißt also, wir müssen wirklich diese Anreize schaffen.
Muss das nicht aus den Leuten selbst kommen?
Nein.
Also Stichwort 100. Die fahren doch auch 100. Sie haben gar keinen einzigen. Also der Anreiz ist, sie sparen ein bisschen Geld.
Nein, mein Anreiz ist nicht nur, ich spare Geld. Mein Anreiz ist einfach, dass ich entspannter bin. Mhm.
Wären Sie bei der Bahn aber auch, wenn Sie nur Bahn fahren würden?
Ja, aber wenn Sie
mal, fahren, mal so, ja.
Wenn Sie dann fahren würden. Das ist ja immer das Ding. Ne? Wir tun nichts, weil wir gute Menschen sind. Ne? Ich pauschalisiere das jetzt mal. Ne? Und das sagen mir auch Neurowissenschaftler. So, unser Gehirn ist leider so. Mir hat gestern ein Neurowissenschaftler erzählt, dass die Zukunft im Gehirn downgegradet wird, weil wir die Zukunft nicht spüren können. Ja? Und ich glaube das mal, das habe ich jetzt schon mehreren Neurowissenschaftlern gehört, dass es so ist, dass uns eigentlich, um es noch auf den Punkt zu bringen, die Zukunft ist uns egal. Ja? Auch wenn wir Kinder haben und so weiter, unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, irgendwie die Zukunft so wahrzunehmen oder so wichtig zu nehmen wie die Gegenwart. Ne? Und das ist das große Problem, deswegen werden wir es nicht tun. Und der einzige Weg, das Gehirn zu überlisten, sind Anreize. Ja, wenn wir diese Anreize nicht schaffen, werden die Menschen nicht mitmachen. Das ist einfach so. Und das müssen wir akzeptieren. Und es ist ja auch möglich, die Anreize zu schaffen. Ein paar haben wir ja schon besprochen.
Aber ist der Anreiz nicht am Ende tatsächlich zu überleben, den Wohlstand zu halten, nicht noch größere Flüchtlingswellen ausgesetzt zu sein, weil darüber haben wir noch nicht gesprochen. Wenn die Menschen aus dem globalen Süden dort nicht mehr leben können, dann werden sie in den Norden kommen.
Natürlich.
Also da passieren ja alles Dinge, die man eigentlich nicht so gern möchte.
Nee, die möchte man nicht, aber die sind in der Zukunft und das ist das Problem. Ne? Die allermeisten spüren das doch gar nicht. Ne? Die sehen zwar im Fernsehen, dass da diese Flüchtlingsströme sind, aber die allermeisten sind davon nicht betroffen. Ne? Und es ist eben anders und dann handeln wir auch, wenn wir betroffen sind. Bei Corona haben wir es gesehen, da war irgendwie doch die Bedrohung da, obwohl das Virus kann man auch nicht sehen, ne? Aber trotzdem war die Bedrohung da, das Problem war emotionalisiert, man hatte das Gefühl, ey, ich kann krank werden, ich kann sogar sterben und dann ist man bereit gewesen, wirklich auch Einschränkungen und zwar ziemlich starke Einschränkungen in der persönlichen Freiheit.
Aber weil es so akut war, ne?
Weil es so akut war. Und wir hatten ja in der Vergangenheit immer wieder Situationen, wo es akut gewesen ist und wo wir dann auch bereit waren zu handeln und wo wir auch gehandelt haben. Ne? Ich will mal zwei Beispiele nennen. In den 70er und 80er Jahren hatten wir Smog. Da gab es auch einen Film von Wolfgang Menge, der hieß Smog. Und der kam durch die Kohlekraftwerke. Die stoßen ja enorm viel Schwefel aus. Ne? Und Schwefel verbindet sich dann zu Schwefeldioxid, ne, und das schlägt sich dann auf Oberflächen nieder und so weiter, gab dicken Nebel und so weiter. Menschen sind krank geworden, insbesondere Kinder, ne, und das haben wir gespürt, ne. Ich erinnere mich noch ganz genau daran. Und dann hat die Politik auch ganz schnell gehandelt, ne. Töpfer war damals Bundesumweltminister, hat die Rauchgasentschwefelung bei den Kraftwerken eingeführt und damit war das auch Regen auch weg, die Wälder konnten sich erholen, der Smog war weg und alles war nicht super, aber deutlich besser als vorher. Ne? Aber dann, ungefähr zur gleichen Zeit, sollte auch der Katalysator bei den Autos eingeführt werden. Man muss wissen, den gab es natürlich schon in Amerika. Ne? Und die Autos, die hier produziert wurden für den Export, hatten natürlich schon den Katalysator. Was hat die deutsche Automobilindustrie darum gejammert? Das sei der Tod der deutschen Automobilindustrie. Ne? Und trotzdem, wir haben es gemacht, Gott sei Dank. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Ne? Das Gleiche war doch damals mit den Atomkraftwerken. Ne? Als Frau Merkel gesagt hat, okay, wir steigen jetzt endgültig aus. Ne? Und dann wurden, ich weiß nicht, von einem Tag zum anderen, glaube ich, 6 Atomkraftwerke abgeschaltet. Ne? Ja. Also es passiert nichts. Vorher, hätten Sie das vorher gesagt, vor Fukushima, ja, wir schalten jetzt mal 6 Atomkraftwerke ab. Ne? Sie glauben gar nicht, was für ein Theater die Industrie gemacht hätte. Dann hätten die gesagt, dann ist morgen hier Stillstand, Blackout, Ende. Das heißt, man darf auch der Industrie nicht immer Glauben schenken. Man darf die jammern sehr gerne. Und da muss man, glaube ich, auch versuchen, eine gewisse Distanz zur Industrie zu wahren. Das Problem ist nur, zum Beispiel bei der deutschen Automobilindustrie, dass die Chef-Lobbyisten immer ehemalige deutsche Spitzenpolitiker sind. Im Moment ist es Hildegard Müller, die Staatsministerin bei Frau Merkel im Kanzleramt gewesen ist. Ich meine, die hat, glaube ich, mehr Einfluss als ich. Ne? Behaupte ich jetzt
noch
mal.
Noch. Wir kommen also ganz langsam in die Schlussrunde. Ganz kurzen Satz, nur Ernährung. Da würde meine Frau jetzt immer sagen, naja klar, nur weil du seit 30 Jahren Vegetarier bist, willst du, dass alle Leute aufhören, Fleisch zu essen. Will ich gar nicht. Hat aber einen Effekt, hat einen wichtigen Effekt.
Hat einen ganz wichtigen Effekt, aber ich will einen anderen Aspekt bei der Ernährung mal nach vorne bringen. Verschwendung. 30% aller Lebensmittel landen gar nicht auf dem Teller. Also 30% 80% der Lebensmittel, die produziert werden, landen gar nicht auf dem Teller. Was für eine Verschwendung
von Ressourcen. Und damit auch die Verschwendung, dafür ist ja CO2.
Dafür, genau, wir haben Energie gebraucht, CO2 und so weiter, Kunstdünger, Lachgas ist auch ein Treibhausgas, Methan, all diese Geschichten. Ne? Und deswegen, es geht doch erstmal darum, Verschwendung abzustellen. Ne? Und das hat doch nichts, finde ich, jedenfalls mit Verzicht zu tun. Weil ich finde, man muss nicht den Verzicht predigen, aber zuallererst die Verschwendung stoppen, dann sind wir schon ein gutes Stück weiter.
Sie haben bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg gesagt, dass eine große Rolle den Städten zukommt bei dem Klimawandel. Warum? Weil so viele Leute in den Städten leben oder weil die Städte ein ganz anderes Verhältnis zu CO2, auch zur Natur, zum Klima haben als Menschen, die auf dem Land leben? Was ist da sozusagen Ihre These dahinter?
Ja, die These ist, dass mehr als 50% der Menschen inzwischen in den Städten leben, Tendenz wirklich steigend, also das wird in den nächsten Jahrzehnten nochmal deutlich mehr.
Städte sein. Ist für Sie ab wann? Städte, also wir reden auch über 5.000, 10.000 Euro, 10.000 Leute.
Ne? Okay. Aber das konzentriert sich schon in großen Städten. Ne? Wir haben ja jetzt schon ein paar Megastädte in Asien beispielsweise oder in den USA und so weiter und das wird sich weiterentwickeln, das wird sich immer weiter konzentrieren. In relativ kleinen Räumen, ja, und deswegen kommt den Städten von daher schon automatisch eine wichtige Rolle zu, weil deswegen auch ein beträchtlicher Teil des CO2-Ausstoßes aus den Städten kommt, aber die Städte haben eben auch die Möglichkeit, sehr viel CO2 einzusparen, ne? Also man kann sozusagen Konzepte aus einem Guss entwickeln, wo man eben genau diese verschiedenen Energieformen kombiniert, also Strom, Wärme, und Verkehr, ja, das ist die sogenannte Sektorenkopplung. Ne? Die Wege sind kurz, also öffentlicher Nahverkehr kann dann eine ganz große Rolle spielen. Aber ich habe eben auch gesagt, wir dürfen den ländlichen Raum nicht vergessen. Also wir müssen es schaffen, dass der ländliche Raum auch gut angebunden ist. Und da kommt uns dann, glaube ich, schon auch die Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter zur Hilfe, weil ich glaube, die Zukunft werden dann auch autonom fahrende Busse zum Beispiel sein, die dann auch regelmäßig, sagen wir mal...
Bussen, weil es keine Busfahrer mehr
gibt. Genau, weil es auch keine Busfahrer mehr gibt und die haben auch irgendwie nicht Feierabend und so weiter. Das heißt, ich glaube, es ist einfach und es gibt ja schon autonom fahrende Fahrzeuge. Das ist zwar alles noch nicht so perfekt, aber learning by doing, ne? Und irgendwann wird es soweit sein.
Was ich auch interessant fand, das hat Olaf Scholz auch bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in einer Nebenveranstaltung gesagt, im Jahr 1970 hatte Hamburg schon mal, ungefähr 1970, hatte Hamburg schon mal 1,8 Millionen Einwohner, jetzt sind es 1,9, aber vor ein paar Jahren waren es auch 1,8. 1970 gab es in Hamburg 600.000 Wohnungen, heute gibt es 1 Million, obwohl die Zahl der Menschen vergleichbar ist. Auch da könnte man ja ansetzen und sagen, also muss jeder in einer eigenen Wohnung sein, kommt man wieder zu den Modellen von früher, dass die Familien länger zusammenwohnen und so weiter und so weiter. Kriegt man aber nicht mehr hin?
Kriegt man nicht mehr hin. Ich glaube, wir können den Menschen nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben. Ja? Das muss von innen kommen. Wenn man gerne in einer Großfamilie leben möchte, dann soll man es tun. Aber viele Menschen möchten das nicht mehr. Und die Fluktuation ist auch größer geworden. Das heißt also, man bleibt nicht immer an einem Ort. Wir haben es ja nach der Wiedervereinigung gesehen, dass viele junge Menschen gerade aus dem Osten in den Westen gegangen sind und dass die Alten dann letztendlich zurückgeblieben sind. Also das ist nicht mehr möglich, aber das ist natürlich die Erklärung dafür, dass wir immer mehr Wohnraum brauchen, weil eben immer mehr Menschen alleine wohnen.
Also erstaunlich, weil wir sind ja eigentlich eine schrumpfende Gesellschaft. Ne? Wir sind eine schrumpfende Gesellschaft und trotzdem reicht der Wohnraum nicht aus. Gut, das hat damit zu tun, dass, glaube ich, in Hamburg mehr als jeder Zweite schon alleine wohnt und ich glaube nur noch in 15% der Hamburger Haushalte überhaupt Kinder leben. Das ist, vielleicht wird es jetzt wieder ein bisschen besser, aber es ist, wie es ist. Wenn man nur eine Sache, nur eine einzige Sache, könnten Sie jedem, der hier sitzt, könnten Sie jetzt sagen, diese eine Sache, mach jetzt bitte. Welche Sache wäre das? Also eine Sache wäre wahrscheinlich, nicht verzagen, ne? Also
nee,
die Welt geht nicht.
Genau,
ich nehme raus, die Welt geht nicht unter.
Ja, nicht verzagen. Das ist wirklich wichtig. Man muss immer das machen, was man machen kann. Und man soll nicht immer daran denken, ob man damit die Welt rettet oder nicht. Einfach machen, 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 machen. Ja, und dann hoffen wir, dass möglichst viele dieser Parole folgen und nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Und am Ende, ich bin wirklich Optimist. Also, und nicht nur, weil ich jetzt hier sitze und Ihnen noch Hoffnung machen will, aber ich glaube tatsächlich, Technologiewandel ist so schnell passiert in der Vergangenheit. Ich erinnere mich noch an J.R. Dallas, ja, die Fernsehserie. Ne?
Und, gut, wie lange ist das her?
Ja, wie lange ist das her? Ich weiß auch nicht mehr genau, wie lange das her ist. Auf jeden Fall hatte er ja eins der ersten Mobiltelefone. Ne? Da war, glaube ich, fast so ein Koffer oder sowas, ein Riesenteil. Ne? Wenn wir uns mal angucken, wie schnell die Entwicklung gegangen ist. Ne? Und warum ist es so schnell gegangen? Weil die Menschen es nützlich fanden. Ne? Das heißt, man muss das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und dann klappt das auch.
Ne? Das ist übrigens das Interessante, finde ich, bei den E-Autos. Ne? Dass man sieht ja mit einer, also wobei, vielleicht ist es auch eine gefühlte Wahrnehmung, aber man merkt ja, dass diese E-Autos, es funktioniert. Sie sind schön zu fahren, sie sind nicht schlechter zu fahren, sie sind viel leiser und so. Also da kann ja eine Entwicklung auf uns zukommen.
Ich bin seit ungefähr 4 Wochen stolzer Besitzer eines E-Autos und ich würde es nie wieder hergeben.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen recht herzlich, lieber Herr Latte. Vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.